SRF 2 Kultur.
Dieses Jahr ist der Schriftsteller Klaus Merz 70 Jahre alt geworden. Dieser Geburtstag wurde gleich doppelt gefeiert. In den Kinos lief der Dokumentarfilm Merzluft über das Leben und Schreiben von Klaus Merz. Und im Heimon Verlag ist der siebte und letzte Band seiner Werkausgabe erschienen. In den sieben Bänden der Werkausgabe findet sich vor allem Lyrik und Prosa, das heißt Gedichte und Erzählungen. Wobei bei Klaus Merz beides gar nicht so leicht zu trennen ist. Auch in seinen Gedichten wird erzählt, seine Erzählungen wiederum sind poetisch. Sie leben von Rhythmus und Klang und vor allem leben auch sie von den starken Bildern. Davon können Sie sich gleich jetzt überzeugen in der Lesung aus Jakob schläft von Klaus Merz. Und die Lesung beginnt auch gleich mit so einem starken Bild, mit dem Blick auf ein Grabkreuz. Ein Grabkreuz aus Holz, auf dem steht Kind Renz. Denn das Kind der Familie Renz ist noch vor der Taufe gestorben. Aber jetzt keine Angst, düster oder getragen wird es nicht. Klaus Merz erzählt zwar auch vom Tod, vor allem aber erzählt er vom Leben. Viel Vergnügen mit dem ersten Teil von Jakob schläft von Klaus Merz. Es liest Wolfgang Grabow.
Kind Renz. Vom Fensterbrett wirbelt Staub. In meinem Rücken steht das Kreuz mit dem morschen Fuß. Sein schmales Kupferdach ist hauchdünn mit Grünspan überzogen. Vor den 8 Buchstaben, die ins Querholz eingebrannt sind, habe ich lesen gelernt. Der ältere Bruder ist bei der Geburt gestorben und hätte eigentlich Jakob heißen sollen. Da es aber nicht zur Taufe gekommen ist, haben sich auch die Eltern eigenartig zwanghaft an die amtliche Namenlosigkeit ihres Ältesten gehalten. An der Hand des Vaters, an der Hand der Mutter, zwischen den schwarzen Wintermänteln der Großeltern, habe ich die seltsame Bezeichnung für meinen Bruder immer wieder durchbuchstabiert. Kind Renz. Dass die Erwachsenen am Grab weinten, ist dann allmählich seltener geworden, wie die Friedhofsbesucher auch. Das Hochzeitsbild des jungen Paares, auf dem die Schwangerschaft als Schatten im Gesicht der Braut schon ablesbar gewesen sein muss, hat nie auf unserem Stubenbuffet gestanden. Begonien wechselten ab mit Stiefmütterchen, Stiefmütterchen mit Geranien. Am längsten hielt sich der Rosenstrauch, bis das verwitterte Kreuz eines Tages im Holzschopf neben dem Schweinekoben stand und niemand in der Familie recht wusste, wohin damit. Ein Jahrzehnt später ging es vermutlich samt Fahrhabe und Brennholzvorrat, samt Werkbank und verbeultem Benzinkanister, Spaltstock und Harley-Pneus über an den neuen Besitzer der Liegenschaft, die kurz darauf noch ein zweites Mal die Hand wechselte, bevor sie endgültig eingeebnet wurde. Innerlich gebückt, um den Schädel nicht wieder am Türbalken des leeren Schweinestalls aufzuschlagen, wie damals, als ich im halbdunklen Koben das Sparschwein mit meinen 50 Rappenstücken knackte, geht es weiter im Kopf. Die Münzen brannten in der kleinen Faust. Sie fraßen sich heiß in meinen Handteller hinein, und ich begriff auf der Stelle, was die Erwachsenen meinten, wenn sie behaupteten, dass Geld auch nicht glücklich mache. Um meinen Frevel zu vertuschen, verstreute ich die handwarmen Batzen in hohem Bogen im frisch gefallenen Schnee und betete zu Jakob inbrünstig, er möge sie doch um Himmels Willen zum Verschwinden bringen. Nach der Schneeschmelze blinkten die Silberlinge wieder gnadenlos in der Sonne. Ich sammelte sie erschreckt ein. »Böser Lukas«, sagte Vater. Er stand mit seinem Reisbesen in der Hand auf dem Wellblechdach des Mehlmagazins, wo ein Teil meiner Börse liegen geblieben war, und schaute auf mich herab. »Vermaledeiter Jakob«, dachte ich. Im Sand der abgebrannten Voliere hockte wie immer ein aufgeplusterter Spatz. Man habe die Vögel bis ins Nachbardorf schreien gehört. Mit brennenden Schwingen seien die Exoten im Käfig herumgeflattert, während Großvater mit dem Gartenschlauch in der einen, einem Beil in der anderen Hand gleichzeitig gelöscht und geschlachtet habe und vom Unterdorf her das Martinshorn allmählich näher gekommen sei. Ein lachender Hans ohne Kopf flog über den Gartenzaun aufs Bahngeleise hinaus, wo ihn später der Streckenwärter zwischen den rostigen Schwellen fand. Die Brandstifter wurden nie erwischt. Und Großvater ließ von da an die Vögel bleiben, die mit ihren knarrenden Flüchen Tag aus, Tag ein nur die Nachbarschaft genervt hatten. Die eine der beiden Volieren diente uns später als Sandkasten. Hier bucken wir Stangenbrote und Gugelhöpfe, bauten wir Schlösser, die Ritterburg, gruben wir uns auf den Erdmittelpunkt zu. Und setzten wir am Tag nach der Sonntagsschule die Sintflut in Gang. Der andere Riesenkäfig, südseits des Hauses, wurde in eine Gartenlaube umfunktioniert. Auf dem Feldbett mit dem Blumenmuster unter der mockerbraunen Kamelhaardecke aus Sharm el-Sheikh, einem Geburtstagsgeschenk von Franz, hielt Vater, staubig und müd von der Nachtarbeit, von Frühling bis Herbst seinen Nachmittagsschlaf. Die Wände des Anbaus waren gelb gestrichen, als läge man in einem Ei. Mutter zog Vater die Vorhänge zu, ihre Kletterrosen wuchsen artig dem Traufbrett entlang. Auf der Abdeckleiste über dem Kopfende des Gartenbettes reihte sich Fettfleck an Fettfleck, eine lässliche Unordentlichkeit im Laubenschatten, die rosarote Oropax-Deponie. Von hier aus war Vater eines Nachmittages, wankend und bleich, die Kamelhaardecke um die Schultern geschlagen, in die Backstube zurückgekehrt, als käme er aus dem Krieg. Er war im Halbschlaf in einen Hinterhalt geraten. Die Ärzte nannten es Epilepsie. Im Zwielicht der großen Voliere, silbergraue Vampires im Tiefflug kehrten dröhnend zu ihren Ausgangsbasen zurück, tauchten Sonja und ich ins Reich der Liebe ein. Wir legten einander die Finger zwischen die nackten Zehen und rochen daran, benommen bis ins Einschlafen hinein. Sonjas drei Brüder bewachten unser Liebesnest, während ihr Vater noch immer im Freien vor der Sattlerei stand und seine Zupfmaschine mit Rosshaar fütterte, das ihm auch schwarz aus dem Hemdausschnitt quoll. Sommers arbeitete er die durchgelegenen Matratzen der ganzen Gegend neu auf, geblümt, gestreift, gesprenkelt, und überließ uns den verfleckten Drillich für die Indianerzelte. Auf dem Lagerfeuer mottete Seegras. Es hielt uns die Bremsen fern. Während der Wintermonate ritten wir auf den ledierten Pferdesätteln der ortsansässigen Fabrikantenfamilien durch die niedere Werkstatt oder hockten als stille Eingeborene, trunken von den Leimdämpfen, im dämmerigen Lederreservat. An diesem Abend aber waren Sonjas Brüder, pflichtvergessen, wie sie uns schon tagsüber immer wieder vorgekommen waren, über den Jagdspeeren eingeschlafen. Und unsere Eltern trugen uns auf ihren Armen zu Bett. Ihr Weg führte am ehemaligen Fischteich vorbei, der nach der Karpfenzeit, die sich nahtlos an Großvaters Vogelzeit angeschlossen hatte, zu unserem Planschbecken geworden war. Die Wasseroberfläche hatte wie das schillernde Kostüm eines Weißclowns ausgesehen, als Großvaters Wildkarpfen ihre Schuppen fahren ließen und rücklings, nackt, durch den ausbetonierten Teich auf den Ausguss zutrieben. Während einer stürmischen Nacht im April, Bäche traten über ihre Ufer, ganze Häuser wurden abgedeckt, die Kartoffeln schwammen aus den Kellerlöchern heraus, rissen brechende Tannäste die Oberleitung der Bahn entzwei und ein Drahtende schlug ins nahe Fischbecken ein. Nicht berühren, stand auf den gelben Warntafeln mit dem schwarzen Totenkopf-Emblem, das von jedem Fahrleitungsmast herabgrinste. Wir fassten die toten Tiere nicht an. Das frisch herausgeputzte Binnenmeer mit seinem vitriolblauen Wasser machte an wolkenlosen Sommertagen die bleischweren Knochen meines jüngeren Bruders leicht. Er lag ausgestreckt im Teich, den schwarzen Autoschlauch um die Brust gelegt, einen Korkteller als Heiligenschein unterm Hinterkopf und ängstigte sich sehr, wenn wir mit den Luftgewehren über seinen Bauch hinweg die Elstern von Mutters Salatbeeten schossen. Manchmal tauchten über der Abflussröhre auch die roten Bäuche der Molche auf und erschreckten ihn. Wasserläufer griffen ihn mit den dünnen, langen Beinen an oder ein Feuersalamander brannte ihm auf der weißen Haut. In unserer Verwandtschaft wurde mein Bruder Sonne genannt. Er schrie nicht, als die rote Katze neben ihm im Wasser lag. Ich hatte sie ertränkt, um ihn von der Wut zu befreien, die er an uns nie auslassen konnte. Und ich nicht an ihm. Die Liebeslaube nannten wir Orient. Thank you.
Franz, steck deine Hand in Brand, damit sie uns leuchte.
Aus Unachtsamkeit hatte Franz beim Spiel mit dem Messer, dessen Spitze er wie einen Trommelwirbel in den Zwischenräumen seiner gespreizten Hand hin und her schießen ließ, schon einen Finger verloren, den kleinsten. Seither steckte er seine Havarie, wie er es nannte, noch viel lieber in Brand. Er goss Petroleum über die Haut, zündete sie mit seinem Feuerzeug an. Wir erschraken und lachten. Er lachte mit und schob die lodernden Finger schnell in den Hosensack seines blauen Overalls zurück, um die Flammen zu ersticken. Zog mit der freien Hand gleichzeitig eine brennende Zigarette aus dem linken Ohr. Die Sattlerbuben staunten. Wer Franz nie im Handstand durch unseren Holzschopf hatte gehen sehen, wer noch nie vom Blick der Meerjungfrau getroffen worden war, die sich mit ihren tintenblauen Armen um sein Schienbein schlang und unterm hochgerutschten Hosenstoß langsam aufwärts schwamm, der gehörte nicht zum Kreis der Eingeweihten. Und der fand auch keinen Platz auf dem Sozius seiner Harley, die Franz an guten Tagen aus dem Werkbankschatten in die Sonne rollte, damit wir uns, die Mutigsten und die Beladensten, in ihrem großen Sattel von aller Erdenschwere freifedern konnten. Es waren Brandmale des Glücks, die unsere Schenkel und Knöchelgegenden zierten, wenn wir in den langgezogenen Kurven hinter der Käserei von Vinon der Fliehkraft nicht mehr standhalten mochten und unser nacktes Fleisch an die heißen Auspuffröhren schmiegten. Erst zu Hause verwandelte sich unser Glück wieder in Schmerz. Die Wunden glühten. Man legte Tafelbutter auf und untersagte uns die wilden Fahrten strikt. Hinter dem breiten Rücken herrschte ein dunkles Vakuum, das nach Leder roch. Neben meinen spitzen, nackten Knien schossen Asphalt und Gras Narbe vorbei. Die Schachtdeckel glänzten. Der 32-Jährige, der jetzt den Lenker des schweren Motorrades in den Händen hielt, war mein Vater. Die Landschaft, in die wir hineinfuhren, pulsierte wie eine offene Fontanelle. Ihre Ränder leuchteten rot. Ein besoffener Bauer hielt mit seinem Ford auf uns zu. Vater fuhr in die Wiese hinaus, bremste. Aus dem offenen Kofferraum des Wagens, der im Zickzack weiterfuhr, schwappte Milch. Jetzt wären wir beinahe davongekommen, sagte ich zu Vater. Etwas an diesem Satz dünkte ihn falsch, aber er korrigierte mich nicht, hob mich vom Sozius und drückte mich an die Brust. Wir atmeten durch, setzten uns neben der laufenden Maschine ins kurze Gras. Hydrocephalus, ein rundes, behaartes, beinloses Insekt von der Größe eines beladenen Heuwagens, kam uns von der Moräne her querfeldein entgegen. Wir fuhren wieder los. Ich versuchte mir, meinen kleinen Bruder vorzustellen, dessen Kopf, wie es hieß, zu schnell wuchs. Durch diese Überdimension alarmiert, rasten wir weiter das Tal hinab. Panisch und titanisch zugleich wuchsen wir viel zu schnell in die rasch herabfallende Dämmerung hinein. In der Kantonshauptstadt gingen auf einen Schlag die Lichter an. Der Bruder schlief, als wir ins Zimmer traten. Sein modelliertes Köpfchen lag auf dem weißen Kissen und wusste nichts von sich selbst. Auch ich sah nicht, was ich wusste. Das Wort Wasserkopf hat uns das sachdienliche Leben erst später beigebracht. Ich drehte mich Mutters Bett zu. Sie lag in einer Lache von Schmerz und suchte nach mir mit der Hand. Ich zog meine Lederhaube nicht aus. Die Verzweiflung begann, das Krankenzimmer langsam mit Elektrizität zu füllen. Unsere Augen leuchteten grün. das Bündelchen erwachte. Zusammen wollen wir es tragen, quer durch die Welt, sagte Vater. Als wir wieder nach Hause kamen, stand die Glätterin noch immer an ihrem Bügelbrett und stärkte unsere Kragen. Wir bewohnten den ersten Stock unseres Hauses nur zum Schlafen, bei Krankheit und an hohen Feiertagen. Die restliche Zeit verbrachten wir parterre, in der Backstube, der Küche, im Laden und in der kleinen Stube nebenan mit den Eisblumen an den Fenstern. Sommers standen rote Geranien auf dem Sims, vor Gesundheit strotzend. Sie waren das Resultat von Mutters grünem Daumen. Die Pflanzen standen für die andere Seite ihres Lebens, grün und rot und üppig. Was sie anfasste, schlug Wurzeln, blühte, trug Früchte und trieb einen Glanz in ihre matten Augen hinein, der spätestens mit den Winterastern wieder verschwand.
Sie hörten Jakob schläft von Klaus Merz, erster Teil. Gelesen hat Wolfgang Grabow, Akkordeon Hans Hassler, Bearbeitung Pierre Kocher. Eine Produktion von SRF aus dem Jahr 1998. Sollten Sie den Anfang der Lesung verpasst haben, können Sie im Internet diesen nachhören, und zwar unter srf.ch/lesung oder auch als Podcast abruf- und runterladbar. Nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil von Jakob schläft von Klaus Merz am nächsten Dienstag um 15.30 Uhr hier auf SRF 2 Kultur. Thank you. Das Sokratis Sinopoulos Quartett spielte das Stück Yerma. Mein Name ist Jennifer Kakshuri. In wenigen Augenblicken übernimmt hier meine Kollegin Anina Salis. Jetzt ist es 16 Uhr.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.